sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einen Abschnitt stellen aus dem 2. Thessalonicher Brief, und zwar 2. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. 2. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 1 bis 12, und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das aufzuschlagen, sodass wir es dann lesen können. Und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen oder ein Beweis des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in unserer Gemeindefreizeit, die ja noch nicht so lange zurückliegt, da stellten wir uns unter die 5 Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes, und ich möchte mit der heutigen Predigt daran anknüpfen und Fortsetzung machen mit dem 2. Thessalonicher Brief. Und tatsächlich folgte der 2. Thessalonicher Brief auch recht bald dem 1. Thessalonicher Brief, also zeitlich. Nicht nur nennen sich, wie wir gleich in Vers 1 lesen, Paulus, Silvanus und Timotheus als die menschlichen Verfasser, es sind also dieselben, die wir aus dem 1. Thessalonicher Brief kennen, sondern aus der Apostelgeschichte wissen wir auch, dass diese drei Männer nur während der 2. Missionsreise so zusammenarbeiteten. Später nicht mehr. Und schon von daher liegt es nahe, ist es sehr wahrscheinlich, dass der zweite Thessalonicher Brief zeitlich recht bald nach dem ersten Thessalonicher Brief geschrieben worden ist, und zwar vermutlich aus Korinth. Wir müssen uns das vermutlich in etwa so vorstellen, dass derjenige, der den ersten Thessalonicher Brief nach Thessaloniki gebracht hatte, dann zurückkehrte und Paulus, Silvanus und Timotheus über die Lage in der Gemeinde in Thessaloniki informierte, und darauf folgt dann recht bald der zweite Thessalonicher Brief. Und dabei ging es inhaltlich um Folgendes. Nun, wir haben es eben gerade gelesen in Kapitel 1. Paulus schreibt, er dankt Gott für das kontinuierliche Wachsen der Christen in Thessaloniki im Glauben. Ja, so schreibt er ihnen, euer Glaube wächst überaus. Er wächst sehr, er wächst über die Maßen. Und doch, angesichts der Verfolgungen, der Leiden, die diese Gemeinde in Thessaloniki durchzumachen hatte, gilt es nun, diese Gemeinde zu ermutigen. Eben, dass sie standfest bleibt, dass sie nicht weich wird. Er verkündigt ihnen eines: Christus der Herr, er wird das letzte Wort haben. Und wenn Christus wiederkommt, dann wird er seine Feinde vernichten. Kapitel 1, Vers 6. Und er wird dann seine Gemeinde erlösen und ihr Ruhe verschaffen. Aber es brach in der Gemeinde in Thessaloniki im Blick auf die Wiederkunft Christi auch Verwirrung an. Und darüber spricht der Apostel Paulus dann vor allem in Kapitel 2. Es bahnt sich schon an in Kapitel 1, aber das Thema ist dann eigentlich das zweite Kapitel. Wie gestaltet sich diese Wiederkunft? Ist das vielleicht eine unsichtbare, so eine geheime Wiederkunft? Und der Apostel klärt hier auf und sagt, nein, so wird das nicht sein. In Kapitel 3 schließlich sieht sich der Apostel veranlasst, diejenigen zu ermahnen, die unordentlich wandeln und die Gemeinde belehren. Und er belehrt sie in einem Sinn, dass er sagt, die Unordentlichen, mit denen habt nichts zu schaffen. Christen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie ein ordentliches, ein diszipliniertes Leben führen und eben nicht auf Kosten anderer Menschen meinen, sich durchs Leben schlagen zu müssen. Übrigens sind das ja alles Themen, die uns schon aus dem ersten Thessalonicher Brief bekannt sind, da die bereits im ersten Thessalonicher Brief mehr oder weniger ausführlich angesprochen wurden. Und eben, das ist doch nicht verwunderlich, wenn wir davon ausgehen, dass der zweite Thessalonicher Brief ziemlich bald auf den ersten folgte. Die Wiederkunft Jesu Christi, das war ein Thema. Das war ein Thema, das uns immer wieder begegnete im ersten Thessalonicher Brief. Wir sahen, als wir über diesen Brief sprachen, dass am Ende jedes Kapitels des ersten Thessalonicher Briefes der Apostel auf dieses zweite Kommen Christi zu sprechen kommt. Und vielleicht ist es sinnvoll, heute einmal in der Predigt mit einem Flugblatt zu beginnen. Ich darf das zusammenfassen, nicht vollständig lesen, das mir schon einmal vor längerer Zeit in die Hände fiel. Und darin konnte man folgende Botschaft lesen. Wie gesagt, ich fasse es zusammen. Hunger und Elend hat diese Welt inzwischen genug gesehen. Nun ist der Christus hier. Er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um die Welt zu inspirieren. Seine Gegenwart in der Welt wird garantieren, dass es keinen dritten Weltkrieg gibt. Und seine Friedensbotschaft, sie lautet: Ihr sollt nun zusammenleben wie Brüder. Gestattet ihm, euch den Weg hin in ein einfaches, spirituelles Leben zu weisen. Und etwas später heißt es dann, wann werden wir ihn sehen? Und die Antwort lautet, sein Ort, an dem er ist, ist nur wenigen bekannt. Aber er ist schon auf dieser Erde. Und Christus wird in kurzer Zeit zu uns in einer weltweiten Radio- und Fernsehübertragung sprechen, aber auch die Menschen, die eben kein Radio, kein Fernseher haben, können in ihren eigenen Sprachen diese Botschaft telepathisch innerlich wahrnehmen. Und dann werden wir anfangen, eine neue, eine friedliche Welt zu bauen. Soweit diese Botschaft. Nun im Licht von 2. Thessalonicher 1 und dann auch von Kapitel 2 ist es deutlich, dass wir eine derartige Botschaft als falsch, als unbiblisch durchschauen müssen, eben weil sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Nur noch, wenn wir die nachdrückliche Warnung unseres Herrn im Auge, im Ohr haben, dann sollten wir sie auch beachten. Ich möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, was wir vorhin lasen in Matthäus 24. Da warnt der Herr nachdrücklich vor der Verführung. Wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder hier, so glaubt ihnen nicht, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und sie werden große Zeichen und Wunder tun. Und so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Und wenn sie zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Oder siehe, er ist dort oder dort in den Kammern, so glaubet nicht. Denn gleich wie der Blitz ausfährt, von Osten und scheint bis gen Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Der Herr warnt hier also vor zwei Dingen. Hören wir gut. Der Herr sagt, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Nämlich einmal vor der Lehre einer sogenannten, ich fasse es mal zusammen, geheimen Wiederkunft Christi. Dort und dort ist er gekommen, aber kein Mensch weiß genau Bescheid. Und ferner vor Leuten, die Zeichen und Wunder bringen. Lasst euch nicht verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt, so sagt es der Herr. Das scheint auch darauf hinzudeuten, was der Herr hier sagt, dass vor seiner Wiederkunft die größten Verführungen, die die Gemeinde durchzumachen hat, nicht ausgehen von irgendeinem Materialismus, sondern von einem Spiritualismus, wo sowas oder sowas Ähnliches gelehrt wird. Siehe, die Ankunft des Menschensohnes ist wie ein Blitz. Und so nimmt man wahr. Die Wiederkunft Christi, sie wird jeder mitbekommen. Und hier in diesem Kapitel in 2. Thessalonicher 1 vernehmen wir die gleiche Botschaft. Sie wird allen offenbar sein. Sagen wir es andersherum. Wenn der Herr vom Himmel kommt, dann wird er nicht mit einer weißen Flagge in seiner Hand erscheinen und dann um Frieden betteln. Sondern wenn der Herr kommt, dann wird er, wie es hier heißt, in flammendem Feuer kommen. Und wenn der wahre Christus kommt, dann wird er nicht mit einer Friedensschalmei erscheinen, sondern mit der Botschaft, auch mit der Botschaft, geht hinweg von mir in das ewige Feuer. Es ist aber auch deutlich, dass wenn der wahre Messias, der wahre Christus kommen wird, er seinem Volk Ruhe geben wird, sie in die ewige Ruhe bringen wird. Das erste Kapitel, unter das wir uns heute Morgen stellen wollen, können wir ziemlich leicht in vier Teile einteilen. Zunächst einmal in den Gruß. Es ist der Gruß der drei Brüder, Paulus, Silvanus und Timotheus. Und sie grüßen hier im Auftrag Gottes des Vaters und des Herrn Jesus Christus. Er, der Gott, unser Vater und er, unser Herr, unser Retter, Jesus Christus, sie sind die Garanten und sie sind die Quelle der Gnade und des Friedens für die Gemeinde. Gerade in einer Welt, in der es gnadenlos zugeht, gerade in einer Welt, in der es so friedelos zugeht. Und bitte erinnern wir uns, diese Gemeinde, sie stand in Verfolgungen. Sie stand wahrlich in Zerreißproben. Gerade da ist es wichtig, ist es zentral und entscheidend zu wissen, woher sind unsere Quellen? Worin sind wir verankert? Nämlich in Gott, dem Vater und in Jesus Christus. Und von ihm empfangen wir Gnade und Friede. Und zwar angesichts der wachsenden Verfolgungen, angesichts der wachsenden Drangsale. Nein, die Gemeinde, sie ist nicht in sich selbst, auf sich selbst zurückgeworfen, sondern sie ist verankert, sie ist gegründet in Gott. Und dann der zweite Teil, die Verse 3 und 4. Hier dankt der Apostel Paulus Gott für die Gemeinde. Er Gott, er hat die Gemeinde angefangen und er trägt sie auch hindurch. Im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 3, Vers 10, da lesen wir einmal, wie Paulus deswegen noch einmal nach Thessaloniki zurückzukehren sucht und um diese Rückkehr nach Thessaloniki betet. Den Herrn anfleht, so heißt es hier, dass er die Geschwister von Angesicht zu Angesicht sieht und dass er vollendet, was noch an ihrem Glauben mangelt. Und dann gleich weiter in Vers 12, also nur zwei Verse weiter, 1. Thessalonicher 3, Vers 12, berichtet der Apostel von einem Gebet für die Gemeinde. Und dort betet er dafür, dass der Herr euch völlig und überströmend mache in der Liebe gegeneinander und gegen alle. Wenn wir dieses Gebet hier in 1. Thessalonicher 3, Vers 10 und Vers 12 vergleichen mit dem, wofür der Apostel hier dankt, in 2. Thessalonicher 1, 3 und 4, dann können wir sagen, Gott hat dieses Gebet erhört. Und deswegen, so sagt Paulus, ist er schuldig, Gott für sein Wirken, für sein Handeln an den Christen zu danken. Denn er, Gott, hat den Glauben und die Liebe in der Gemeinde gewirkt und er vollbringt das Wachstum. Ja, es wäre geradezu Sünde, dem Herrn nicht dafür zu danken. Nicht wahr, gelegentlich bilden wir uns ein, dass wir einander eine Gunst, eine Freundlichkeit, eine Höflichkeit dadurch erweisen, dass wir jemandem danken. Wir schulden nicht im eigentlichen Sinn dem Betreffenden Dank, aber wir hoffen, dass er sich dann wie auch immer besser fühlt, vielleicht auch besser vorkommt. Hier aber gibt es einen wahrhaftigen Grund für den Dank. Gott handelt und wir sind schuldig, so sagt es Paulus, Gott dafür zu danken. Paulus weiß eins, dass diese Gemeinde angefangen hat und dass diese Gemeinde besteht, das ist einzig und allein Gottes Wirken. Und ihm allein gebührt dafür Dank. Aber Paulus dankt nicht nur Gott für diese Gemeinde, sondern es heißt hier in Vers 4, er rühmt sich auch dieser Gemeinde vor anderen Gemeinden. Und warum? Ganz einfach deswegen, weil diese kleine Schar von Verfolgten, von Unterdrückten ein Vorbild ist für andere Christen. Und zwar wegen ihrer Standhaftigkeit, wegen ihres Glaubens und wegen ihrer Liebe. Und zwar gerade in den Verfolgungen. Vielleicht lesen wir einmal, wie der Apostel Paulus sich dieser Gemeinde rühmt. Denn er schreibt das einmal an einer Stelle. Und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Ich lese Ihnen einmal diesen Abschnitt vor. Da da schreibt er hier über diese Gemeinden in Mazedonien, also über die mazedonischen Gemeinden. Und dazu gehört ja, wenn wir die Karte vor Augen haben, einmal die Gemeinde in Philippi und dann eben auch die Gemeinde in Thessaloniki. Zweiten Korinther 8, die Verse 1 bis 5. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Drangsal hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit heiligem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes. Wunderbar, wenn man das über eine Gemeinde sagen kann. Sie haben die Gnade von dem Herrn empfangen. Aus dem weiteren zweiten Thessalonicher Brief wird deutlich, wird sehr offensichtlich, dass der Glaube der Christen in Thessaloniki nicht erdrückt wurde durch all die Verfolgungen, sondern im Gegenteil gestärkt wurde, gefestigt wurde. Ich glaube, da gibt es heute Gemeinden, die alles haben und sie sind doch so apathisch, so passiv, so träge, so satt. Es sind noch nicht einmal Irrlehren, die da verkündet werden, aber einfach ihre Sattheit. Sie hören nicht mehr auf das Wort Gottes. Sie leben nicht mehr wirklich aus den Verheißungen des Evangeliums. Sie haben ihren Eifer auch für das Evangelium verloren. Und sie haben kein Verlangen mehr, dem Herrn zu dienen und ihm nachzufolgen. Und es kann sein, dass das nicht zuletzt auch daran liegt, dass ihr Glaube nicht geläutert wird. Dass sie nicht durch Zerreißproben hindurch müssen. Ich stieß vor einiger Zeit einmal auf eine Stelle aus dem Propheten Jeremia. Es steht in Jeremia 48, da wird einmal über Moab Folgendes gesagt. Jeremia 48, Vers 11. Sorglos war Moab von seiner Jugend an. Und still lag es auf seinen Hefen. Wir würden heute sagen, in seinem Bett, auf seinem Lager. Und es wurde nicht ausgeleert, von Fass zu Fass. Und in die Gefangenschaft ist es nie gezogen. Und daher ist sein Geschmack ihm geblieben. Und sein Geruch hat sich nicht verändert. Das ist alles beim Alten geblieben. Leon Morris, von dem ich einmal sinngemäß Folgendes las. Der Glaube ist nicht etwas, das bewahrt werden kann in einem mit Watte gepolsterten Behälter, isoliert von allen Stößen und Schocks. Vielmehr wird der Glaube gerade in den Feuern der Verfolgungen gestaltet, geformt, dort, wo er sich bewährt. Denn Leiden ist nicht ein Zeichen, dass Gott gegen uns ist, sondern dass er mit uns ist. Diese Gemeinde hier in Thessaloniki hat in den Verfolgungen den Glauben nicht nur aufgegeben, sondern er wuchs überaus. Und auch die Liebe zueinander, auch sie wuchs. Und ihr Lieben, auch das Letzte, das ist keineswegs selbstverständlich. Denn gerade auch in Zeiten der Verfolgung, in Zeiten des harten Aufeinanderprallens, in Zeiten der Zerreißproben, da kann es psychologisch durchaus so sein, dass man dann anfängt, sich nicht mehr so gut sehen oder gar riechen zu können. Dass man sich dann besser aus dem Weg geht. Dass man dann nicht aufeinander zugeht. Selbst wenn vielleicht Probleme untereinander sind. Aber hier in Thessaloniki, da war es anders. Hier wuchs ihre Liebe zueinander. Hier standen sie füreinander ein. Und wenn jemand wenn jemand etwas nicht so gut konnte, nicht so gut vermochte, nun, dann standen die anderen ein und halfen ihm. Und damit kommen wir zum dritten Teil dieses Kapitels, die Verse 5 bis 10. Das ist ganz sicher wohl der Hauptteil dieses ersten Kapitels. Und es geht hier um das, was stattfinden wird, wenn der Herr das zweite Mal wiederkommt. Und da verkündet Paulus, und bitte überlesen wir das nicht, Gericht über die Verfolger. Es geht, so sagt der Apostel hier, um ein gerechtes Gericht. Ja, mehr noch. Paulus schreibt, die Verfolgungssituation der Gemeinde, die Situation der Unterdrückung, die diese Gemeinde zu erleiden hatte, das ist ein Beweis oder ein Zeichen für das gerechte Gericht Gottes. Apostel Paulus will hier nicht sagen, je mehr leiden, desto eher kommt ihr in das Reich Gottes. So als würden wir durch unser Leiden das Reich Gottes verdienen. Sondern der Sinn ist, wenn der Herr uns Leiden schickt, dann ist das im Interesse des Reiches Gottes. Verfolgungen der Gemeinde, sie sind ein deutliches Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ja, es ist ein Beweis, dass einmal Gott auch die anderen richten wird. Aber hier taucht die Frage auf und lasst uns hier sehr genau lesen. Was genau ist denn nun der Beweis von Gottes gerechtem Gericht? In manchen Übersetzungen steht hier, dies ist ein gerechtes Zeichen. Oder dies ist ein Zeichen des gerechten Gerichts. Oder sie sind ein Zeichen oder ein Beweis oder ein Anzeichen des gerechten Gerichts. Worauf bezieht sich dieses oder sie? Sie sind ein Beweis. Auf die Verfolgungen? Auf die Bedrängnisse? Auf die Leiden? Oder auf das Ausharren oder auf den standhaften Glauben inmitten des Leidens? Was ist denn nun der Beweis für das gerechte Gericht Gottes? Nun, ich denke, dass hier unmittelbar tatsächlich an die Verfolgungen gedacht ist. Diese Verfolgungen, so sagt der von Gott inspirierte Apostel, sind ein Zeichen. Sind ein Hinweis, sind ein Indiz dafür, dass Gottes gerechtes Gericht kommt, dass die verfolgten Christen einmal gerecht werden. Erinnern wir uns hier vielleicht einmal an die Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Nicht wahr, er wurde am Kreuz verlacht. Faktisch versuchten die Menschen, die ihn verlachten, die ihn verspotteten, die ihn verhöhnten, seiner Kreuzigung eine bestimmte Interpretation, eine bestimmte Deutung zu geben, nämlich die, dass Gott sich um diesen Jesus, der doch da behauptet, Gottes Sohn zu sein, nicht kümmert. Ich lese es einmal, Matthäus 27, Abvers 39. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten. Und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Gleicherweise Aber spotteten auch die hohen Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten. Und sie sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt, wenn er ihn will. Denn er sagte doch, ich bin Gottes Sohn. Und auf dieselbe Weise, so heißt es dann, schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber etliche der Dastehenden es hörten, da sagten sie, er ruft den Elias. Und alsbald lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elias kommt, ihn zu retten. Natürlich hatten sie verstanden, was Jesus da rief. Es war ein Zitat aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber sie wollten ihn missverstehen. Sie wollten ihn nicht anerkennen. Im Spott waren sie sich alle einig, die so einfach nur mal vorübergingen, die Zuschauer, die Gaffer, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Theologen und auch die Räuber. Sie forderten ihn, Jesus Christus, auf, wenn Gott für dich ist, bitte, dann soll er dir doch jetzt helfen, dann steige doch herab vom Kreuz. Und ich bin überzeugt, wenn Jesus das getan hätte, die hohen Priester hätten sich niedergeworfen vor ihm, aber dann wäre eben sein Heilswerk, sein Erlösungswerk nicht vollbracht worden. In 1. Petrus 2 wird uns berichtet, dass er keine Drohungen ausstieß, als er geschmäht wurde, als er verspottet wurde, als er verleumdet wurde, sondern dass er sich dem übergab, der da gerecht richtet. Das ist doch so, wenn wir sehen, dass die Gottlosen in ihrem Leben Erfolg haben, dann kann das dazu führen, dass wir unseren Glauben wegwerfen, wegstoßen, dass wir resignieren, dass wir alles so laufen lassen. Man hat auch so viel anderes tagtäglich zu tun. Und das ist eine Anfechtung, wenn wir sehen, den anderen geht es besser. Es ist eine Anfechtung, wenn wir den Eindruck haben, dass es keine ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Keine Kompensation für alle unsere Mühen, Leiden. Dass es keine Bestrafung für die Gottlosen gibt, für die Bösen, für die Verleumder. Oder nicht? Wenn wir wahrnehmen, vielleicht an eigenem Leib, dass die Ungerechten die Gerechten verfolgen, schamlos, skrupellos, verleumden, ohne dass sie bestraft werden, ohne Vergeltung für ihre boshaften Taten und Worte. Und dann kommt man leicht auf den Gedanken, dass Gott diese Welt nicht kontrolliert. Wie kann dieses Böse sich fortsetzen, wenn doch Gott diese Welt kontrolliert? Oder gar, wenn es einen Gott gibt. So argumentieren wir, oder? Und jetzt achten wir einmal darauf, wie der Apostel hier argumentiert. Paulus argumentiert völlig anders. Er sagt, wenn Gott in dieser Welt die Gottlosen bisher geschont hat, dann tut er das deswegen, weil er diese Leute aufbewahrt für das Endgericht. Es ist ein Beweis für das Endgericht, wenn Christus wiederkommt. Wie weit ist der Apostel hier von dem Gedanken entfernt, wenn Gott die Bösen jetzt nicht straft, dann gibt es ihn nicht. Dann müssen wir uns selbst helfen. Dann müssen wir uns selbst erlösen. Sondern Gott wird vergelten. Aber zu seiner Zeit. Und noch etwas. Dann, an jenem Tage, wird Gott Frieden denen geben, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, die in dieser Welt Drangsal, Verleumdungen und Verfolgungen erfahren. Die Anfechtungen, die Drangsale, die die Christen, die Menschen Gottes hier auf dieser Erde ertragen, sie lassen ein gerechtes Gericht erwarten für die Ungläubigen und für die Gläubigen Ruhe. Diese Leiden der Jetztzeit, sie haben für uns auch noch eine, ich sag mal, Funktion. Es geht nämlich darum, dass wir Leute werden, die würdig des Reiches Gottes werden. Die würdig werden, um das Reich Gottes zu empfangen. Es sind Erziehungsleiden. Wir werden gezüchtigt, weil Gott mit uns handelt, wie mit Söhnen. So sagt es der Schreiber des Hebräerbriefes einmal in Kapitel 12. Und nicht mit Bastarden. Die lässt man laufen. Noch einmal, Paulus sagt hier nicht, dass wir durch unser Leiden das Reich Gottes verdienen werden. Dass unsere Drangsale uns des Reiches Gottes würdig erweisen. Das wäre ein Missverständnis. Aber die Leiden, die Verfolgungen, sie reißen uns weg von dem Irdischen hin zum Himmlischen. Und so erziehen, oder soll ich sagen, ziehen sie uns. Sie geben uns eine neue Blickrichtung. Das gerechte Gericht Gottes, das kommt, so lehrt der Apostel, als Belohnung für die Glaubenden und als Vergeltung, als Strafe für die Ungehorsamen. Und das ist Ausdruck der Gerechtigkeit und auch der Heiligkeit Gottes, dass er denen Drangsal vergilt, die euch drangsalieren. Wenn Christus kommt, dann wird er nicht im Geheimen wiederkommen, sondern er wird kommen, wie heißt es hier, vom Himmel mit den Engeln seiner Macht und in flammendem Feuer. So ist die Wiederkunft Christi, ihr Lieben. Das ist keine geheime Wiederkunft. Darüber werde ich das nächste Mal, so Gott will, ausführlicher sprechen. Aber der Herr kommt, so heißt es hier, mit den Engeln seiner Macht. In manchen Übersetzungen ist das etwas unglücklich übersetzt, da steht mit seinen mächtigen Engeln. Aber das Wort mächtig bezieht sich hier nicht auf die Engel, sondern auf den Herrn. Es ist seine Macht. Die Macht, von der hier die Rede ist, ist die Macht des Christus. Und die Engel sind gleichsam die Manifestation seiner Christi-Macht. Wer sind dann die vier Engel, die die Engel senden zu den vier Enden der Erde? So lasen wir es auch in Matthäus 24, Vers 31. Übrigens auch nach 1. Thessalonicher 4 wird Christus mit der Stimme des Erzengels kommen. Also auch hier keine geheime Wiederkunft, sondern eine, die durchaus sehr laut sein wird. Und ferner heißt es hier, Christus kommt in flammendem Feuer wieder. Manche haben gemeint, hier ist deswegen von Feuer die Rede, weil dies ein Ausdruck des Gerichtes ist. Nun, das ist ganz sicher auch enthalten. Etwa in Offenbarung Kapitel 19 lesen wir davon, dass Christus wiederkommt mit Augen wie Feuerflammen. Sicher ein Hinweis auf das Gericht. Auch im Propheten Jesaja wird sehr oft davon gesprochen, dass Christus im Feuer kommt. Und das ist Ausdruck seines Zornes. Jesaja 29, Jesaja 30 oder auch Jesaja 66. Aber es scheint mir hier auch ganz einfach darum zu gehen, dass Paulus deutlich machen will, wenn er kommt, dann wird er von allen gesehen werden. Dann wird er von allen wahrgenommen werden. Wenn Christus in diese Welt tritt, dann ist das sichtbar. dann ist das deutlich. Nicht wahr, wenn Gott in diese Welt kommt, ist das häufig mit Feuer verbunden. Denken wir auch nur an die Offenbarung an Mose im brennenden Dornbusch. Also nicht geheim, das verachtete man drauf. Bitte vergleichen wir dies einmal, wie der Apostel hier über die Wiederkunft spricht, mit Lehren, die wir namentlich aus Richtungen des Adventismus, welcher Form auch immer, seit dem 19. Jahrhundert immer und immer wieder hören. Nicht die Zeugen Jehovas etwa meinen, Christus sei geheim, wiedergekommen im Jahre 1914, oder denken wir auch an die Bücher, die heute im Evangelikalismus Konjunktur haben, von Tim LaHaye, über eine geheime Entrückung, die man meint, aus der Bibel vor einer siebenjährigen Drangsalzeit ableiten zu müssen. Nein, nein. Jesus sagt, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn Christus kommt, dann wird es sein wie ein Blitz mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. So wird er wiederkommen. Darüber will ich, so Gott will, am kommenden Sonntag noch ausführlicher werden. Der vierte Teil ist dann das Gebet. Das sind die Verse 11 und 12 dieses ersten Kapitels. Wofür betet Paulus hier? Und Paulus betet dafür, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung. Wie können wir denn würdig erachtet werden der Berufung? Durch uns selbst, indem wir uns anstrengen, durch unsere Leistungen. Und das wird uns hier in der zweiten Hälfte dieses Verses gesagt. Es wird uns hier sehr deutlich gesagt, dass es Gott ist, der alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in uns erfüllt, und zwar in Kraft. Er ist treu. Gott ist treu, der euch ruft. Er wird es auch tun. Oder denken wir auch an das Wort aus dem Philipperbrief, wo der Apostel schreibt, wirket aus eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Und er fügt dann hinzu, denn es ist Gott, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Es ist Gott. Und wozu? Vers 12. Nun, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde. Das sind nicht unsere Leistungen. Es ist auch nicht unser Vermögen, in dieser Welt durchzuhalten, in dieser Welt bei dem Herrn zu bleiben, sondern es ist das Wirken des dreieinigen Gottes. Es ist sein Beharren, es ist sein Wirken. Wir haben heute Morgen längst nicht alles gesagt, was über dieses Kapitel zu sagen ist. Aber es ist mein Gebet heute Morgen, dass ein jeder getröstet wird, gestärkt wird. Gerade dann, wenn du unter Druck bist, wenn dich Dinge belasten, wenn du in den Zerreißproben stehst oder auch wenn du verleumdet wirst. Aber auch, dass wir dann das eine begreifen, dass bei dem zweiten Kommen Christi es zu einer Scheidung kommen wird. Die einen werden in das Gericht gehen, in das ewige Verderben, wie es der Apostel hier sagt, und die andere werden Ruhe und Erquickung finden. Möge der Herr dieses Wort an uns segnen. Amen.